Deutschlandfunk Kultur heute. Mit Marja Elmenreich und der großen Frage, wann beginnt das Leben? Die Autorin und Fotografin Bettina Flittner beantwortet sie so.
Unser Leben fängt ja nicht mit unserer Geburt an. Es fängt ja weit vorher an, mit den Eltern, den Großeltern, den Urgroßeltern.
Und über ihre Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, auch über ihre Schwester, hat Bettina Flittner geschrieben. Geschrieben, um zu verstehen, um sich klarzumachen, was sie geprägt hat. Heute bei uns ein Gespräch mit Bettina Flittner über die Beschäftigung mit der eigenen Familiengeschichte. Aber erst einmal in die USA. Woke is broke. Woke sei am Ende. Donald Trump hat offensichtlich eine neue Parole gefunden und legt jetzt nach. Der US-Präsident will seine Anwälte in die Smithsonian-Museen in Washington D.C. schicken. Dort seien zu wenig Erfolgsgeschichten, zu wenig Glamour zu sehen. Es würde nur diskutiert, wie schlimm die Sklaverei gewesen sei, so der Wortlaut von Trump auf seinem Online-Dienst Truth Social. In der vergangenen Woche bereits hatte der US-Präsident Prüfungen und Säuberungen verordnet. Besagte Nationalmuseen sollen wohl rechtzeitig zum Unabhängigkeitsjubiläum im kommenden Jahr auf Magerlinie gebracht werden. Wie reagieren Museen auf politischen Druck? Auch in Deutschland. Darüber habe ich mit Wiebke Arndt gesprochen. Sie ist Direktorin des Überseemuseums in Bremen. Vor allem aber ist sie Präsidentin des Deutschen Museumsbundes. Frau Arndt, wie blicken Sie als erfahrene Museumsfrau dieser Tage in die USA, wo der Präsident anordnet, die Geschichte in den wichtigsten Museen des Landes umschreiben zu lassen?
Sehr sorgenvoll. In Teilen auch wirklich schockiert, dass der Präsident eines so riesigen Landes in die Konzeption einzelner Museen hineinregieren will. Es zeigt mir, welche Relevanz Museen haben. Wir haben das in den USA schon länger beobachten können, dass die Museen in der Bevölkerung einen höheren Grad der Kompetenz zugesprochen wird als beispielsweise den Medien. Man glaubt den Museen und man merkt, dass es offensichtlich doch so wichtig ist, was in diesen Museen erzählt wird, dass politischerseits von dort eingegriffen werden soll. Das ist etwas, was wir in Europa auch bereits erleben. In vielen Ländern um uns drum herum ist es schon passiert oder passiert. In Polen, in Slowenien, in Ungarn, Italien, den Niederlanden gibt es solche Einflussnahmen. Und wir schauen da sehr sorgenvoll drauf, weil auch in Deutschland sind wir nicht frei von solchen Einflüssen aus der Politik und den Trägern. Und wir sollten uns gewahr sein, dass wenn das passiert, dass man in die Kultureinrichtungen, in die Museen hineinregiert, dann läuft irgendwas schief.
Wenn Sie sagen, auch in Deutschland sind wir nicht frei von solch einer Einflussnahme, gibt es ganz konkrete Beispiele? Gibt es Vorfälle, die Sie beim Deutschen Museumsbund zu hören bekommen haben, auf die Sie womöglich auch schon reagieren mussten?
Es gibt Situationen, wo tatsächlich aus der Politik von den Trägern moniert wurden, bestimmte Aussagen in Ausstellungen, bestimmte Texttafeln, bestimmte Plakate nicht gewünscht wurden. Es gibt aber auch den umgekehrten Weg, dass aus der Politik in die Museen hinein adressiert wird, welche Ausstellungen zu welchen Themen sie denn bitte schön machen sollen. Also wo tatsächlich sehr, sehr konkret hineingearbeitet wird. Wir erleben auch einen Druck aus bestimmten Teilen der Bevölkerung, der plötzlich auf Museen ausgeübt wird, die in die Museen hineingehen und tatsächlich drohen oder wo im Umfeld drumherum eine Atmosphäre entsteht, dass die Kolleginnen und Kollegen sich Sorgen machen, wie sie mit bestimmten Verhaltensweisen umgehen sollen, ob sie bestimmte Dinge noch tun können. Und es gibt natürlich den Weg, einfach den Geldhahn zuzudrehen. Also ich muss mich mit einer Museumsleitung gar nicht über Vermittlungskonzepte auseinandersetzen, wenn ich einfach das Budget für solche Vermittlungsarbeit zusammenkürze.
Nun sprechen wir ja, wenn wir in Deutschland von Museen sprechen, überwiegend von öffentlich getragenen Häusern. Natürlich gibt es auch private, aber der Großteil ist auch öffentlich getragen. Wem oder was sind denn öffentlich getragene Museen eigentlich in Deutschland verpflichtet? Demjenigen, der auch gerade in staatlicher Verantwortung ist, also vom Stadtrat bis am Ende zum Bundeskanzler?
Ja, de facto ist das so. Wir sind öffentlich finanziert. Wir haben einen Träger, das ist in der Regel die Kommune, manchmal auch das Land, in einigen Ausnahmefällen auch der Bund. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass der Träger schon kulturpolitische Marschrouten vorgeben kann. Das ist seine Aufgabe. Er finanziert die Einrichtung, aber das Ganze basiert auf der Grundlage, dass wir alle für die Demokratie einstehen. Wir alle agieren auf der Grundlage des Grundgesetzes und das tun wir auch in den Museen und entsprechend ist es ein Grat, auf dem die Politik und die Träger laufen, zu sagen, ich darf in gewisser Weise steuern, aber ich darf den Bogen nicht überspannen. Ich darf nicht das tun, was wir uns gerade in den USA angucken können, und lasse mir direkt Ausstellungsinhalte vorgeben oder gebe vor, welche Ausstellungsinhalte ich für genehm halte und welche definitiv nicht in mein politisches Programm passen. Das sind Dinge, die sich verbieten.
Ich möchte mal ein konkretes, jüngeres Beispiel anbringen. Wenn der Kulturstaatsminister, wie vor wenigen Wochen geschehen, öffentlich geförderten Institutionen also empfiehlt, dem Beispiel seiner Behörde zu folgen und auf gendergerechte Sprache zu verzichten, dann müssen das, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann müssen das staatlich getragene Museen in Deutschland nicht unbedingt tun.
Nein, das müssen Sie in Ihren Ausstellungsarbeit nicht tun. Wenn es um unsere inhaltliche Arbeit geht, dann sind wir frei. Wir sind geschützt vom Grundgesetz, von der Wissenschafts- und der Kunstfreiheit. Wir in unserer kuratorischen Tätigkeiten können die Dinge sagen und in einer Weise sagen, wie wir sie sagen wollen. Alles auf der Grundlage des Grundgesetzes. Wir können also dort nichts verkünden, was gegen die Menschenrechte verstößt, was antisemitisch ist oder rassistisch oder in anderer Form diskriminierend. Das alles dürfen wir natürlich nicht. Aber solange wir auf dem Boden des Grundgesetzes bleiben, und dazu sind wir natürlich auch alle angetreten, dann sind wir in unserem Tun und Handeln und in unserer Sprache frei.
Wiebke Arndt, sie ist Präsidentin des Deutschen Museumsbundes, über Museumsarbeit in Deutschland und in den USA. Eine Kulturbrückenbauerin zwischen diesen beiden Ländern war die Kunstagentin Galka Scheier, geboren als Emilie Esther Scheier 1889 in Braunschweig. Sie brachte und holte moderne Kunst aus Europa in die USA und sie wusste sie dort ab Mitte der 1920er zu vermarkten. Zu ihren Kunden gehörte auch Hollywood-Prominenz, denn Galka Scheier hatte in den Bergen über Hollywood einen ganz besonderen Ort für sich und für die Kunst geschaffen. Dass sie in ihrem Haus auch rauschende Feste veranstaltete, das war wohl Teil des klugen Marketings. Dieses Haus in den Hollywood Hills hat vor kurzem, 70 Jahre nach Galka Scheiers Tod, ein deutscher Kunstsammler gekauft. Jetzt wird es saniert, um eines Tages als Künstlerresidenz dienen zu können. Antje Sieb war vor Ort.
Ein Luftschiff über den Wolken, hoch in den Hügeln der Hollywood Hills. So hat Galka Scheier ihr Haus beschrieben. Klare Formen, große Glasflächen und davor ein schmaler Balkon wie eine Art Reling. Einer der für die Renovierung zuständigen Architekten, Ravi Gunevardena, steht auf der seitlich gelegenen Terrasse, schaut auf die fantastische Aussicht über ganz Los Angeles und fühlt sich wie auf einem Schiff auf hoher See.
You know, this is the deck of the ship. And that's the sea out there.
Die Ende des 19. Jahrhunderts in Braunschweig geborene Kunsthändlerin ließ sich ihr Haus in den 30er Jahren von Architekt Richard Neutra bauen. Der Plan? Ein Haus für Ausstellungen, erzählt Benno Herz, Programmdirektor des Thomas-Mann-Hauses in Los Angeles.
Richard Neutra, der zu der Zeit schon einer der bekanntesten Architekten in Kalifornien war, bekannt für seine moderne Architektur, beschrieb dieses Haus auch früh schon als das Galeriehaus der Galka Scheier. Und das ist eben sehr interessant, weil es zum einen das private Wohnhaus war, aber Galka Scheier hier ganz regelmäßig Kunstausstellungen gemacht hat.
Deshalb mussten Architekt und Auftraggeberin auch einen Kompromiss finden.
Neutra ist dafür bekannt, eben große offene Glaswände, wenig Wände, offene Räume. Aber Scheier wollte hier eben Kunstausstellungen, also brauchte sie mehr Wandfläche. Und Neutra hatte dann die Idee, so Wallpanels zu entwickeln, die man hier an die Scheiben hängen konnte, sodass es wirklich eine richtige, ein kleines Museum war.
Galka Scheier hatte es sich auf die Fahnen geschrieben, moderne europäische Malerei in den USA bekannt zu machen. Vor allem vertrat sie die Gruppe der sogenannten Blauen Vier. Alexei von Jawlensky, Paul Klee, Wassily Kandinsky und Lionel Feininger.
Hier hingen ein Kandinsky und ein Klee nebeneinander. Und sie lud dann eben interessante Persönlichkeiten und Künstler hier aus der Stadt zu sich in den Blue Heights Drive ein.
Dabei waren etwa der emigrierte Filmemacher Fritz Lang oder der US-Musiker John Cage und andere große Namen. Mit den Gästen aus Hollywood war sie allerdings nicht zufrieden, erzählt Herz.
In einem Brief an Kandinsky beschwert sie sich genau darüber, dass die Filmleute zwar immer gerne hier für die Cocktail-Receptions und die Kunstausstellungen kommen, aber leider nichts kaufen.
Die Kunstsammlerin und Händlerin verstarb früh, schon 1945. Seither war das Haus in privaten Händen und wurde auch immer mal wieder umgebaut. Max Grimminger, der aktuelle deutsche Besitzer, hat ein Architekturbüro beauftragt. Frank Escher und Ravi Gunevardena sollen das historische Gebäude jetzt behutsam wieder in den Originalzustand versetzen und renovieren.
Wir haben eine Liste gemacht von Details, die verändert wurden und die wir gerne wieder rückbauen würden.
far back as we can. And we're extremely lucky that the new owner, Max Grieminger,
wir haben Glück gehabt, dass der neue Besitzer das Haus bewahren will. Oft kaufen Leute in Los Angeles solche Häuser nur wegen der Aussicht und die historische Bedeutung spielt keine Rolle.
Vor Beginn des Umbaus konnte Beatrice Cortez einige Monate lang hier Zuflucht suchen. Die Künstlerin, ursprünglich aus El Salvador, hatte bei den schweren Bränden im Raum Los Angeles ihr Zuhause verloren. Der Aufenthalt hat sie zu Skulpturen inspiriert und dazu, wie Shaya, Gäste einzuladen.
Sie war sehr großzügig und wollte dieses Haus nicht für sich allein, sondern es mit anderen teilen. Das habe ich auch getan.
Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, soll das Haus regelmäßig Künstler oder Forscher beherbergen.
Antje Sieb über Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit des Hauses von der deutsch-amerikanischen Kunstagentin Galka Scheier in Hollywood.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
Aber jetzt war auch mal gut. Genug über die Vergangenheit nachgedacht. Nun geht's wieder in die Gegenwart. So steht es auf Seite 27 im neuen Buch der Autorin und Fotografin Bettina Flittner. Anfang September erscheint es im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Und Bettina Flittner zeichnet darin das Leben ihrer Mutter nach. Dementsprechend heißt das Buch auch »Meine Mutter«. Vor 3 Jahren war meine Schwester erschienen. Bettina Flittner hatte darin über das Leben mit und den Abschied von ihrer Schwester Susanne geschrieben. Das Buch war ein großer Erfolg, stand lange auf den Bestsellerlisten. Auf meine Schwester folgt nun also meine Mutter. Beide Frauen haben sich im Abstand von 33 Jahren das Leben genommen. Deshalb geht's gleich um Suizid, das sei ausdrücklich an dieser Stelle vorausgeschickt. Über die Beschäftigung mit der eigenen Familiengeschichte, über das Rückwärtserinnern und das Vorwärtsschreiben und Leben habe ich mit Bettina Flittner gesprochen. Und erst habe ich nochmal das Zitat wiederholt, aber jetzt war auch mal gut, genug über die Vergangenheit nachgedacht. Frau Flittner, waren Sie sowas wie vergangenheitsmüde, nachdem Sie über Leben und Tod Ihrer Schwester geschrieben hatten?
Ja, das bezieht sich auf meinen Beruf als Fotografin, dass ich dachte, jetzt habe ich schon so viel mich erinnert und als Fotografin arbeitet man in der Gegenwart und jetzt ist auch mal gut, jetzt will ich wieder zurück in die Zukunft. Und das hat eben nicht funktioniert. Ich musste mich dann doch erinnern.
Sie mussten sich doch noch mal erinnern, haben also das nächste Buch und die nächste Person in Ihrer Familie zum Thema gemacht. Was war das Ziel gewesen vom ersten Buch? Schreiben, um sich zu erinnern oder womöglich auch schreiben, um Trauerarbeit zu leisten? Denn Ihre Schwester hatte sich wie 33 Jahre zuvor auch ihre Mutter das Leben genommen.
Ja, bei meiner Schwester war das noch der unmittelbare Schmerz. Ich habe ja 3 Jahre nach ihrem Tod 2017 das Buch geschrieben in der Corona-Zeit, als alles so ruhig war. Und das war wirklich eine unmittelbare Trauerverarbeitung, weil ich dem Tod einfach nicht das letzte Wort geben wollte. Ich wollte nicht, dass der Tod, das Ende, alles bestimmt und alles das, was vorher war, mit einem schwarzen Leichentuch zudeckt. Und ich habe dieses Tuch weggezogen und das bunte Leben, was eben davor war, hervorgeholt. Und das war mir ein unmittelbares Bedürfnis nach dem Tod meiner Schwester. Bei meiner Mutter war es anders. Da ist der Tod ja schon lange her, 33 Jahre vor meiner Schwester, fast auf den Tag genau, hat sich meine Mutter das Leben genommen. Und das ist eben sehr lange her und eigentlich wollte ich mich damit gar nicht mehr beschäftigen. Und plötzlich durch das Schreiben ging der Raum dahinter auf, öffnete sich plötzlich die Tür zu einem Raum, den ich eigentlich gar nicht betreten wollte. Aber jetzt stand ich schon auf der Türschwelle und dachte, jetzt musst du da durch.
Und was für einen Raum haben Sie dann betreten? Also wie viel Erinnerung kann eigentlich so die Gegenwart aushalten? Darüber zu schreiben, ist das eine große Last, wenn man immer zurückblickt?
Ja, ich hatte das Gefühl, ich muss noch ein bisschen was aufräumen. Also meine Schwester und meine Mutter, beide durch Suizid gestorben. Und da habe ich gedacht plötzlich, was ist das eigentlich? Und habe gleich gewusst, dass ich ganz zurückgehen muss in die Vergangenheit, nämlich zu meinen Urgroßeltern, die sich auch das Leben genommen haben. Mein Urgroßvater hat seine Frau erschossen und dann sich selber, sie war krank. Das war die offizielle Begründung. Und dem folgten eben relativ viele Suizide in der Familie. Also ich dachte, ich muss mir das alles mal ansehen, um die Gegenwart besser zu verstehen. Auch meine Prägungen. Also Dieser Urknall hat eben, wie gesagt, viele Suizide ausgelöst in der Familie, meine ich. Also es war ein Urerlebnis. Und da wurde aber nie drüber gesprochen. Es wurde nie drüber gesprochen. Von meiner Großmutter nicht, mit der ich ein sehr enges Verhältnis hatte. Die hat das nie erwähnt, dass ihre beiden Eltern an einem Tag plötzlich weg waren. Und dieses Nicht-Drüber-Sprechen gibt sich ja trotzdem weiter. Diese transgenerationale Weitergabe eines Traumas, das niemals bearbeitet worden ist, das wurde mir plötzlich klar, als ich zurückgegangen bin.
Nun haben Sie ein ganz besonderes Familienschicksal mit dieser Reihe, die Sie gerade aufgezählt haben. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, mit der Familiengeschichte ganz besonders, immer ein Dienst an der Zukunft ist? Oder vielleicht erstmal an der Gegenwart?
Ein Dienst an der Gegenwart und an der Zukunft. Ja, das würde ich sagen. Also dieses Zurückblicken ist ja auch ein sich bewusst machen, woher man kommt und von was man geprägt ist. Und unser Leben fängt ja nicht mit unserer Geburt an. Es fängt ja weit vorher an, mit den Eltern, den Großeltern, den Urgroßeltern. Und sich das klar zu machen, was alles im Raum herumschwirrt, dass wir so von so vielen Dingen geprägt und beeinflusst sind, das finde ich einfach sehr interessant und hochspannend für die Gegenwart und die Zukunft.
Das Buch Meine Schwester war ja sehr erfolgreich, hat sich sehr gut verkauft, wenn man so schön sagt. Und Sie haben in einem Interview erzählt, dass Ihnen viele Leserinnen und Leser geschrieben haben. Hat Ihnen das Publikum auch eigene Geschichten mitgeteilt? Hat Ihre Geschichte ausgelöst, dass das Publikum auch selbst angefangen hat, zurückzublicken in die eigenen Familienhistorien?
Ja, sehr viel, sehr viel. Ich habe sehr viele Geschichten erfahren von anderen Menschen. Und das ist ja auch was Heilsames auf eine Art, dass ich so mit anderen Menschen in Kontakt gekommen bin, die ganz viele ähnlich, manchmal auch lächerlich ähnliche Geschichten hatten wie ich. Manchmal auch ganz weit weg, aber dieser Austausch mit den Leserinnen und Lesern, den finde ich höchst spannend.
Bringt Sie das zu der grundsätzlichen Empfehlung zu sagen, taucht alle ein in eure Familienhistorie, recherchiert und schreibt drüber, es lohnt sich?
Ja, wenn man das Bedürfnis hat, nochmal etwas zu erfahren über sich und die Familie und die eigenen Prägungen, finde ich das unbedingt lohnenswert. Auf Fotos zu blicken, auf Briefe, auf Tagebücher, wenn sie da sind. Das war ja bei mir der Fall. Ich hatte ja die Tagebücher meines Großvaters und meiner Urgroßmutter und konnte eben aus dem Tiefen schöpfen.
Ja, für dieses jetzt bald erscheinende neue Buch, Meine Mutter, haben Sie eine ganz andere Art der Recherche anstellen müssen. Viele Geschichten in dem neuen Buch haben Sie ja nicht selbst miterlebt, sondern mussten auf Quellen aus der Vergangenheit zurückgreifen, mussten mit Menschen sprechen und konnten sozusagen nicht im eigenen Erinnerungsraum ja auf den zurückgreifen. War das ganz anders? War das eine andere Form der Recherche? Ist das auch womöglich ein anderes Buch dadurch geworden?
Ja, das war völlig anders. Wie Sie sagen, ich konnte nicht auf eigene Erinnerungen aufbauen und habe mich so versenkt in die ganzen Dokumente. Die haben alle irgendwas hinterlassen, alle haben geschrieben und das war natürlich für mich eine traumhafte Materiallage, auf der ich aufbauen konnte. Dann gibt es natürlich, es ist ja autofiktional, ich musste natürlich die emotionalen Bereiche, die nicht unbedingt im Tagebuch standen, die musste ich natürlich füllen mit meinen eigenen Erinnerungen. Und da ich alle Beteiligten kenne, bis hin zu meiner Urgroßmutter, konnte ich mir vorstellen, wie sie gesprochen und agiert haben.
Vorwärts oder rückwärts steht ja über unserem Gespräch. Wohin bewegen wir uns? Wohin haben Sie sich bewegt durch diese beiden Bücher?
Ich habe wiederum bei dem zweiten wie bei dem ersten Buch Dinge für mich klären können. Also draufblicken, genau schauen, wodurch bist du geprägt, was ist deine Geschichte, und es hat was ungeheuer Befreiendes.
Noch ein letztes Mal will ich zitieren, aber jetzt war auch mal genug. Genug über die Vergangenheit nachgedacht. Gilt das weiterhin oder reizt dir die nächste Vergangenheitsgeschichte?
Ich lasse das mal auf mich zukommen.
Beim Fotografieren aber sind Sie in der Gegenwart, das haben Sie vorhin schon gerade gesagt. Da bannen Sie das, was jetzt im Moment vor Ihnen ist.
Beim Fotografieren, genau, da bin ich weiterhin, dass ich eben Projekte bearbeite, zeitgenössische Themen, politische, soziale Themen. Das ist tatsächlich die Gegenwart, ja.
Kann man die Vergangenheit fotografieren?
Ja, eigentlich nicht wirklich. Ich bin natürlich, als ich in diesem Ort war, wo meine Mutter aufgewachsen ist und dann 46 ausgewiesen in Niederschlesien, habe ich natürlich fotografiert, weil da alles genau so ist, wie die das verlassen haben. Vergangenheit, die konnte ich tatsächlich in der Vergangenheit herumlaufen und auch fotografieren. Aber wirklich erfassen kann man die Vergangenheit fotografisch nicht.
Aber schriftlich, literarisch.
Genau.
Die Autorin und Fotografin Bettina Flittner zu Gast in unserer Gesprächsreihe Vorwärts oder Rückwärts. Wohin bewegen wir uns? Ihr Buch Meine Mutter erscheint am 4. September bei Kiepenheuer und Witsch. Apropos Bücher, deutlich mehr Frauen als Männer kaufen sie. Das hat eine Umfrage ergeben, die der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Auftrag gegeben hat. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, deutlich mehr heißt, dass offenbar 1,5-mal so viele Frauen wie Männer im vergangenen Jahr Bücher gekauft haben. 44,7 zu 29,5%. Und noch größer wird der Unterschied bei der Frage, ob sie auch Bücher lesen. So haben 38% der Frauen angegeben, täglich oder mehrmals die Woche zum Buch zu greifen. Von den Männern waren es nur 22%. Was für Bücher bei uns in Deutschland gelesen werden, wurde bei der Untersuchung nicht gefragt. In Großbritannien scheint es derzeit jedenfalls ein großes Interesse an Liebesromanen zu geben. In London hat jetzt ein Buchladen eröffnet, der nur solche Bücher verkauft und der sich vor allem an eine weibliche Kundschaft richtet. Dänemark verzeichnet dagegen aktuell eine regelrechte Lesekrise. Nach einer Studie kann fast ein Viertel der 15-Jährigen einfache Texte nicht verstehen. Eigentlich hat Dänemark mit 25% einen der höchsten Mehrwertsteuersätze in Europa. Um wieder mehr Menschen zum Lesen zu bringen, will das Land aber nun die Mehrwertsteuer auf Bücher ganz abschaffen. Das Kunstfest Weimar wird heute mit einer modernen Faust-Adaption eröffnet, aber wenn es ums Politische geht, dann ist erst morgen der Höhepunkt zu erwarten. Der Auftritt der Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, Irina Schabakowa. Für sie ist nach dem Ukraine-Gipfel in den USA zu Beginn dieser Woche eine neue Zeit für Europa gekommen. Das betonte sie gegenüber unserem Sender.
Das ist jetzt die Stunde und das Wort hat Europa. Wenn Europa wirklich, also erstens zeigt, dass sie für die Ukraine also Sicherheit gewährleisten kann, dass sie wirklich mit der Hilfe für Unterstützung für Ukraine das absolut ernst meint und dass Trump diese Stärke und Einigkeit von Europa spürt einerseits und andererseits es ist sind deutliche Signale für Putin, nur dann kann sich etwas bewegen.
Irina Schabakowa lebt im deutschen Exil und warnt davor, bei möglichen Verhandlungen Machthaber Putin zu vertrauen.
Man soll sich keine Illusionen machen. Putin manipuliert, lügt und missbraucht die Geschichte. Und das erleben wir wirklich in Russland, in der russischen Propaganda ganz massiv. Und deshalb, glaube ich, eine große Vorsicht ist geboten.
Die Menschenrechtlerin Irina Schabakowa war das. Morgen wird ihre Rede in Weimar erwartet, ein Ort, der für sie zentral ist für die deutsche Demokratiegeschichte. Der Countertenor JJ hat im Mai den Eurovision Song Contest gewonnen und damit war klar, dass der Wettbewerb im kommenden Jahr in seiner Heimat Österreich stattfindet. Innsbruck hatte sich auch als Gastgeber beworben, aber Wien hat sich schließlich durchgesetzt, wie heute bekannt wurde. Beim ESC müssen echte Menschen singen, fiktive Bands sind nicht zugelassen. Eine solche fiktive Band ist jetzt aber für den deutschen Sommerhit des Jahres verantwortlich, Golden. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Der Song stammt aus dem Animationsfilm K-Pop Demon Hunters, einem Musical-Fantasy-Film beim Streamingdienst Netflix. Es geht da um die Band Huntrix, drei Mädels, die ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen führen.
Und die beiden Mädels von Kultur heute verabschieden sich gleich. Doris Schäfer-Noske, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Die Debatte um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die wird ab 18.10 Uhr Thema hier sein im Deutschlandfunk in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.